Didaktik des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Die Table Ronde de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Alors bonsoir à tous et à toutes, soyez le bienvenu pour la sixième et dernière table ronde de cette année académique qui porte le nom « Outil de traduction automatique, automatiquement une ressource didactique, automatische Übersetzungstools, automatisch eine didaktische Ressource », das ist die grosse Frage. Je m'appelle Livia Rose, je suis enseignante à l'école primaire dans le canton de Berne et étudiante à l'Université de Fribourg en master de didactique des langues en FLE.
Herzlich willkommen, schönen Abend allerseits. Ich bin Julia Berke, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mehrsprachigkeit und an der BA Graubünden. Dommage que ce soit la dernière table ronde de l'année académique, mais c'est chouette que ça va finir en beauté avec cette belle table et cette belle thématique qui nous concerne toutes et tous. Bienvenue. Alors, je commence par vous présenter nos invités. Sarah, je commence par te présenter. Sarah Cotelli est professeure titulaire et directrice du Centre de langue à l'Université de Neuchâtel, où elle enseigne l'anglais universitaire et le français langue étrangère. Elle est membre du projet Digital Literacy in University Context. Ce projet a entrepris une grande enquête sur l'utilisation des traducteurs automatiques et les attitudes d'utilisatrices et utilisateurs en 2021. Elle a également proposé de nombreux ateliers sur les thèmes de la traduction automatique dans l'apprentissage de langues à différents publics, donc enseignantes de langue, étudiantes, chercheuses et chercheurs. Bienvenue, Sarah.
Moi, je vais vous présenter Romina Ferrari. Romina Ferrari a étudié sciences de l'éducation à l'Université de Fribourg. Depuis 2016, elle travaille à l'Institut de recherche et de documentation pédagogique, l'Institut scientifique de la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Ses activités de recherche s'inscrivent dans le plan d'action en faveur de l'éducation numérique de la CIIP. Et vise à apporter des éclairages sur comment introduire l'éducation numérique telle que conçue et définie dans le nouveau domaine disciplinaire du plan d'études roman relatif à la scolarité obligatoire. Elle fait partie de l'équipe d'un projet concernant le développement d'une typologie d'usage et d'activités numériques pour les élèves qui approfondit les questions relatives à la mise en œuvre d'une éducation par le numérique et d'une éducation au numérique, ainsi qu'aux questions de la valeur ajoutée des outils numériques pour l'enseignement et l'apprentissage. Auch dir herzlich willkommen, Romina.
Und ich stelle Ihnen Samuel Leubli vor. Samuel studierte Computerlinguistik in Zürich und künstliche Intelligenz in Edinburgh. Seine Dissertation dreht sich um KI-basierte Übersetzungstechnologie für professionelle Übersetzerinnen. Er leitet ein Team von 17 Entwicklerinnen bei einer Firma, die KI-basierte Übersetzungstechnologie erstellt und vermittelt angehenden Linguistinnen in einem kleinen Nebenpensum Programmierkenntnisse an der Universität Zürich. Herzlich willkommen, Samuel.
Et puis à la fin, je vous présente aussi Isabelle Oudry. Isabelle est chercheuse et chargée dans des cours à l'Institut de plurilinguisme de Fribourg et à la PH Zürich. Elle s'intéresse aux processus cognitifs qui sous-tendent le multilinguisme et l'apprentissage des langues étrangères et à la manière dont ils peuvent contribuer au développement de la méthodologie d'enseignement. Dans un projet en cours, elle étudie les effets des outils de traduction en ligne sur les processus d'écriture en L2 et l'apprentissage du vocabulaire en L2 chez les apprenants d'anglais, langue étrangère de niveau intermédiaire. Sois le bienvenu toi aussi. Alors, avant de se plonger directement dans la thématique passionnante et très actuelle des outils de traduction automatique ou numérique, on aimerait d'abord mentionner les profils très variés de nos invités. Vous voyez la question tout de suite. Alors, à partir de vos projets actuels, quel est votre rapport concernant le numérique en général ou concernant les traducteurs automatiques? J'aimerais bien poser la question directement à toi, Romina. Toi, tu t'occupes surtout de l'intégration des outils numériques dans le plan d'études roman. Alors, quelle est la place du numérique dans les contextes éducatifs?
Oui, merci. Effectivement, depuis que je travaille sur ces projets, je suis de plus en plus consciente des différents enjeux qui existent par rapport au numérique, et notamment par rapport à l'usage du numérique, aussi bien en contexte de la vie quotidienne, aussi professionnelle, mais notamment dans le contexte scolaire. En Suisse et dans la Suisse romande aussi, la volonté d'introduire le numérique à l'école, elle existe, elle est bien explicite. Au niveau suisse, la CDIP, donc la conférence de tous les directeurs de l'instruction publique au niveau suisse, a publié sa stratégie numérique pour la gestion d'une transition numérique dans le domaine de l'éducation en 2018. Donc ça fait déjà quelques années que cette volonté elle existe. Elle a bien ancré, on essaye justement d'avancer petit à petit dans ce chemin-là. Au niveau de l'ATAN, de la Suisse romande et du Tessin, aussi la CIIP a lancé son plan d'action, qui s'appelle Plan d'action en faveur de l'introduction de l'éducation numérique, en 2018 aussi. Et il y a toute une série de mesures qu'on essaye de mettre en place pour favoriser cette transformation, cette numérisation en contexte scolaire. Un des premiers résultats est, par exemple, dans le plan d'études roman, il y a ce nouveau domaine disciplinaire qui est l'éducation numérique, dans lequel on essaie de définir l'éducation vraiment selon trois axes, les usages, la science informatique et les médias. Et les trois contribuent à développer un peu la culture et la citoyenneté numérique des élèves et des enseignants aussi. Donc ça, c'est un peu le contexte, on peut dire, suisse et régional au niveau roman par rapport à la place du numérique. C'est vrai que la question de si introduire le numérique à l'école, désormais, elle est résolue, on sait qu'il le faut, mais comment le faire, ça reste toujours difficile à comprendre et à savoir. Donc on essaie petit à petit de voir dans quelles conditions il faut introduire, pourquoi, avec quels moyens aussi, et quels sont les objectifs qu'on vise à travers le numérique. Justement, il y a toujours cette distinction entre l'éducation au numérique et l'éducation par le numérique. Donc, c'est par le numérique qu'on entend vraiment les outils qui sont au service d'un apprentissage et d'enseignement qui va être meilleur. Je pense que les outils de traduction automatiques peuvent s'insérer ici, mais aussi et surtout dans l'éducation au numérique pour thématiser certains enjeux de ces traducteurs.
Merci beaucoup. Je pose la question à toi, Isabelle.
Also wenn ich mir über das Verhältnis zu digitalen Übersetzungsprogrammen Gedanken mache, dann muss ich sagen, das ist, glaube ich, jetzt etwas gelassener als vielleicht zu Beginn unseres Projekts. Und das hängt nicht nur mit ChatGPT zusammen, der die Spielregeln jetzt wirklich noch einmal tüchtig durcheinandergebracht hat. Also persönlich benutze ich digitale Übersetzungsprogramme wahrscheinlich täglich beim Verfassen von Texten, bei Korrespondenz, wenn ich zwischen verschiedenen Sprachen hin und her switchen muss. Und für mich sind die tatsächlich ein Hilfsmittel. Also die vereinfachen, glaube ich, meine Aufgabe schon ziemlich. Und eine Befürchtung eben im Zusammenhang mit diesen Tools ist ja, dass man dann Sprache nicht mehr lernt. Und ich habe immer das Gefühl, so im Moment lerne ich einiges über Sprache. Ich finde einiges heraus, wenn ich mich damit befasse. Ob das dann auch dauerhaft so ist, das ist natürlich eine andere Frage, oder was wirklich hängen bleibt. Und in unserem Projekt hatten wir unter anderem Gelegenheit, verschiedene Übungsformate auszuprobieren in Berufsschulen mit Studierenden, die Englisch lernen als Fremdsprache. Und durch diese Übungsformate bin ich doch jetzt auch recht zuversichtlich, dass es sinnvolle Möglichkeiten gibt, Übersetzungstools in den Unterricht einzubinden. Und Sie sind, wie du auch schon schön gesagt hast, ein Teil der Digitalisierung. Ich frage mich immer, wenn man über Digitalisierung in der Bildung spricht, welche Digitalisierung und welche Bildung? Es ist so ein riesiger Bereich. Und ich denke, den Teil, mit dem ich mich jetzt befasse, also das Lehren und Lernen, das ist ja nur eigentlich ein relativ kleiner Teil davon. Aber auch hier Medienkompetenz hast du angesprochen. Wie baut man die auf? Also wie kann man unsere Schülerinnen und Schüler auch dazu befähigen, solche digitalen Medien verantwortungsvoll einzusetzen und kompetent einzusetzen? Also wie kann man das? Was ist Medienkompetenz? Für mich stellt sich dann auch immer die Frage nach der Infrastruktur. Was brauchen wir für eine Infrastruktur und welche Ressourcen haben wir hier auch längerfristig zur Verfügung, um diese aufzubauen? Und ein anderer Teil, der vielleicht ein anderer Aspekt, der vielleicht nicht gerade so an der Oberfläche ist, aber den ich auch lohnenswert finde, dass man den auch erwähnt, ist Datenschutz, also Umgang mit sensiblen Daten. Wie geht man um mit Informationen über Schülerinnen und Schüler? Also wo werden die gespeichert? Wie werden die gespeichert? Und wer hat dann auch Zugang dazu? Ich denke, das sind auch so Fragen, die dann wieder andere Lebensbereiche der Gesellschaft betreffen, wo es dann auch so Überschneidungen gibt, die uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen werden.
Merci beaucoup. Je donne la parole, Sarah.
Très bien. Alors, dans notre projet, on s'intéresse plutôt à l'utilisation des outils numériques pour l'enseignement, mais au niveau universitaire. Et c'est vrai que voilà, la question reste la même, c'est pas si on doit les intégrer, c'est qu'ils sont là. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est assez intéressant ce qu'on a pu remarquer, notamment par rapport aux étudiants qui apprennent les langues à l'université. C'est qu'il y a une grande dichotomie entre ce qu'ils pensent des outils et comment ils les utilisent. Notamment, on avait fait une recherche en leur posant la question quels outils ils utilisaient. Est-ce qu'ils utilisaient des dictionnaires en ligne ? C'était vraiment là, il n'y avait pas de traducteur automatique. Enfin, on avait tout mis ensemble. Mais dictionnaire en ligne ou dictionnaire papier. Et tout le monde utilisait les dictionnaires en ligne, mais tout le monde nous disait aussi... c'est moins bien que les dictionnaires papier, parce que les dictionnaires papier, ils sont plus sûrs, ils sont... Voilà, donc on voit qu'il y a déjà une différence entre les pratiques, finalement, et la façon dont on... les attitudes, en fait, par rapport à ces outils. Et ce qu'on a aussi remarqué dans notre grande enquête, et qui nous a passablement surpris, c'est que la plupart des étudiantes et des étudiants, et des utilisatrices et utilisateurs, vraiment très généralement, ne font pas vraiment de différence entre les dictionnaires en ligne et les outils de traduction automatique. Donc pour eux, c'est vraiment la même chose. Et ils les utilisent de la même façon. Ça veut dire qu'ils vont utiliser en grande partie les traducteurs automatiques en faisant des recherches de mots simples, comme dans un dictionnaire. Et ça ne fonctionne pas du tout, hein, on le sait, pour les traducteurs automatiques. Je pense que Samuel pourra bien nous expliquer. Mais c'est vraiment... On se rend compte que les utilisatrices et utilisateurs sont devant une sorte de jungle d'outils numériques et qui savent, il y a tellement de choix et ils ne savent pas comment les utiliser. Et peut-être un point supplémentaire, c'est qu'en fait, ils utilisent les outils de traduction automatique et les outils numériques en général, pas sur un ordinateur, même s'ils sont étudiants, mais sur leur téléphone portable. Ce que je trouve assez étonnant, mais c'est vraiment ce qu'on a pu voir. Et du coup, les outils sont encore exposés, enfin, ils sont utilisables différemment sur le téléphone portable que sur un ordinateur. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans notre façon après d'enseigner et d'intégrer ces outils en utilisant vraiment, voilà, déjà, en leur expliquant la différence entre un dictionnaire en ligne, un traducteur automatique... un corpus parallèle bilingue, comme Lingui. Pour eux, c'est tout la même chose. Et aussi, après, travailler directement avec l'outil qu'ils utilisent, qui est le téléphone portable, et pas du tout le site internet, comme moi, je le ferais personnellement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait choqué, qui m'avait fait me remettre en question hein, sur ma façon d'enseigner et d'intégrer ces outils dans mes cours.
Vielen Dank. Samuel, bevor du dich äußerst zu deinen aktuellen Projekten, es wurde bereits mehrere Male gesagt oder gefragt nach dieser Funktionsweise von automatischen Übersetzungstools. Auch ich als Lehrperson und meine Schülerinnen und Schüler, was müssen die zur Funktionsweise von automatischen Übersetzungstools wissen? Wenn du das in einigen Sätzen zusammenfassen könntest.
Ich versuche das gern. Das ist ja auch etwas, also vielleicht Doch ganz kurz etwas zum Hintergrund. Ich unterrichte selber Uni, aber nicht unbedingt, wie maschinelle Übersetzung funktioniert. Es geht dann eher um Programmieren. Ich mache das, wenn wir Ausbildungen machen bei Leuten, wo wir Übersetzungssysteme herstellen und dann einführen bei Versicherungen, Banken in der Schweiz. Und einfach vorweg, ich finde es schon wichtig, dass man ein Grundverständnis hat, wie die Tools funktionieren, auch um Resistenzen abzubauen. Es ist natürlich schwer, wir brauchen normalerweise eine Stunde oder zwei, um so an der Oberfläche zu kratzen. Ich glaube, das Allerwichtigste, das man wissen muss, ist, dass diese Systeme, auch wenn es künstliche Intelligenz heißt, dass die nicht denken, sondern dass, ich sage immer gern, die imitieren. Oder die imitieren, was in irgendwelchen Daten drin ist. Und diese Daten sind Übersetzungen, die halt idealerweise mal von Menschen gemacht wurden. Das ist aber auch nicht so sicher, wenn man das ganze Internet scrapt und dann findet so, ja, hier hast du mal meinen KI-Algorithmus. Und es hat in menschlichen Übersetzungen, je nachdem, wer die gemacht hat, auch Fehler. Die sind vielleicht auch von Fangemeinschaften gemacht, die Untertitel herstellen, Fandubbing und so weiter. Subbing, sorry. Und das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig zu wissen. Die Systeme, die können dieses Imitierspiel relativ gut heute, wenn man das so anschaut. Aber sie berücksichtigen zum Beispiel wenig Kontext. Sie gehen, früher waren es einzelne Sätze, jetzt sind es langsam Paragraphen. Dieses Imitationsspiel hat seine Grenzen, oder? Und wenn die Daten, wo die Systeme darauf trainiert sind, schon nicht ideal sind, dann wird es auch nicht ideal rauskommen. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt von vielen. Ich glaube, man könnte ganz lange, ich will Sie nicht langweilen heute Nachmittag, aber vielleicht auch beim Abhören noch mehr, wenn das passt. Kein Problem, gern, ja. Also wie gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen der Exot hier. Ich komme schon auch aus der akademischen Forschung, wo ich mich vor allem mit Übersetzungsqualität befasst habe im professionellen Bereich. Also weil, Klammerbemerkung, früher maschinelle Übersetzungssysteme oft sehr suboptimal evaluiert wurden von Leuten, die solche Systeme hergestellt haben. Und deshalb gab es dann auch so überhöhte Behauptungen, wie dass Microsoft 2018 zum Beispiel schon die Parität mit menschlicher Übersetzungsleistung erreicht habe und so weiter. Das ging sehr medial, wurde das sehr ausgeschlachtet und das war natürlich nicht der Fall. Genau, wir sind aber bei einem Spin-off, bin ich technischer Leiter von der Universität Zürich. Wir haben es, glaube ich, vorher kurz gehört. Wir entwickeln dort wirklich Systeme, die eingesetzt werden bei Banken, Versicherungen. Seit letzten Mittwoch sind wir live gegangen, jetzt kann das jeder brauchen in der Schweiz, in allen vier Landessprachen zum ersten Mal. Ich will hier aber keine Werbung machen. Und vielleicht Forschung, wir beschäftigen uns aktuell wirklich auch in der Grundlagenforschung vor allem mit Bias in Übersetzung. Wir stellen Systeme her, die zum Beispiel, wenn man ins Deutsche übersetzt, eben halt genderfair, geschlechtergerecht übersetzen können. Das ist jetzt, glaube ich, so ein nächster ganz wichtiger Schritt, der in der maschinellen Übersetzung passieren muss.
Merci pour cette introduction. En partant de vos profils qui sont très variés concernant vraiment votre rapport au numérique et aux traducteurs, revenons un peu à la question centrale de cette table ronde. Est-ce que ces traducteurs constituent automatiquement une ressource pour la didactique, hein, une ressource au sens vraiment large et comment est-ce qu'on pourrait évaluer la pertinence pédagogique de ces outils? J'aimerais ici dire. Sarah, si tu veux, Sarah.
Oui. Bon, c'est moi qui commence. Ok. Oui. Comme je l'ai dit avant, je pense que en fait, on peut pas faire l'autruche dans le sens où qu'on décide d'intégrer ou pas ces outils. Les étudiants, en fait, les utilisent comme une ressource. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Alors, jusqu'à un certain point, on pourrait dire, bon, voilà, on ne le fait pas. On ne les intègre pas dans la classe. Mais de toute façon, les étudiants vont les utiliser par eux-mêmes. Parce qu'ils sont effectivement faciles d'utilisation en termes techniques. Donc, mieux vaut finalement les intégrer. Et effectivement, pour qu'ils puissent devenir une vraie ressource pour les étudiants, donc pour que les étudiants et les apprenants et les apprenantes les utilisent de façon qui soit pertinente et utile pour leur apprentissage. Ça demande vraiment de prendre du temps en classe pour expliquer comment faire ça.
Ok, si je me souviens bien, dans ton étude, Vous mentionnez comme, disons, comme, comme l'un des résultats, le fait que les traducteurs automatiques, ils ne constituent pas une alternative à l'apprentissage de langue.
Alors, ça, c'est, ça, c'était une question qu'on avait posée. C'est vrai qu'on a cette crainte, comme ChatGPT, qui mettra tout le monde au chômage. On a eu très longtemps cette crainte aussi que DeepL mette les... les traducteurs, mais aussi les enseignants de langue au chômage. Et un des résultats qu'on a eu dans l'enquête, c'est qu'effectivement, les personnes disent non, pas du tout. Ça va peut-être changer un peu la motivation. Peut-être que ça va changer le contenu de l'apprentissage des langues. Donc, on a posé la question et l'idée, c'était qu'on va peut-être aller vers un apprentissage plus autour de l'oral ou autour de la, l'expression orale ou écrite, plutôt que de la compréhension qui pourrait être faite en grande partie grâce à la machine.
Donc on peut dire que c'est une ressource parce que l'introduction des traducteurs n'apportera pas à la disparition de l'apprentissage de langue.
C'est vrai, on peut tout à fait dire ça. On a toujours du travail devant nous. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que il y a d'autres auteurs qui ont montré effectivement que grâce au traducteur automatique, on arrivait à peu près à atteindre un niveau B2. Peut-être, ouais non, je pense B2, B1, B2. Mais pour ce qui est dans les descripteurs du COCR en dessus du niveau B2, ben, c'est pas possible de le faire grâce au traducteur automatique. Donc on peut plus s'appuyer, si tu veux, comme une béquille sur cette ressource pour s'améliorer. Et si toute sa vie on s'est appuyé sur cette béquille pour arriver au niveau B2, ben ça veut dire qu'on n'a pas un vrai B2 tout seul. Et c'est la question qui se pose, comment est-ce qu'on arrive après à s'améliorer en plus? De toute façon, il y a un moment donné où il va falloir apprendre si on veut effectivement apprendre. Par contre, si quelqu'un pense qu'il doit juste, enfin quelqu'un a juste besoin de communiquer de façon très ponctuelle dans une langue ou dans une autre, que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement important pour son travail ou dans sa vie quotidienne. Utiliser les traducteurs automatiques peut effectivement permettre d'être meilleur pour quelqu'un qui est nul en langue, par exemple. Ça peut être vraiment une excellente ressource et ça lui permet de régater, de faire des choses qui sont fonctionnelles et qui lui permettent de vraiment fonctionner dans un environnement bilingue.
Ok, merci. Donc, toutes ces réflexions, tu les as construites en observant un certain type d'apprenant, non, plutôt au niveau universitaire.
C'est ça.
Donc, on aimerait peut-être, entendre aussi une perspective par rapport aux autres niveaux. Merci, Sarah. Isabelle, peut-être.
Une étape de notre projet était une enquête auprès de plusieurs centaines d'apprenants et d'enseignants. Je parle en français maintenant, je pense que je vais changer ça, ça ira mieux. Und bei dieser Umfrage hat uns eben interessiert, wie die Einstellung ist zu den Tools bei Lernenden und Lehrpersonen und auch wie die tatsächlich eingesetzt werden. Und da hat sich auch eigentlich, was du schon gesagt hast, Sarah, hat sich auch bestätigt. Also Lernende und Lehrpersonen sind sich bewusst, dass diese Tools da sind und nicht mehr weggehen werden und dass sich die Qualität des Outputs noch verbessern wird. Und aus diesem Grund hat man eigentlich keine Wahl, als die Tools in den Unterricht einzubeziehen auf sinnvolle Art. Was sich auch gezeigt hat bei der Umfrage ist, dass die Lehrpersonen da eine gewisse Unsicherheit haben, wie kann ich das sinnvoll machen und dass es aktuell auch an didaktischen Szenarien oder auch Übungsformaten fehlt, die wirklich eben sinnvoll sind und zielführend sind. Und ich glaube eben, ein Tool ist nicht per se gut oder schlecht. Es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Und damit verbunden, denke ich, sind ganz besonders auch die Lernziele, die man hat, aber auch die Kompetenzen, die man aufbauen möchte. Und ich glaube, mit diesen Tools gehen wir in eine neue Richtung von Kompetenzen, die vielleicht, wenn man die verschiedenen Taxonomien, Bloom ist eine ziemlich häufig zitierte, wenn man die anschaut, dann ist man auf dem Niveau, auf den Lernstufen viel fortgeschrittener. Man will eigentlich schon evaluieren, was ist der Output richtig, was kann man damit anfangen. Also man geht in eine andere Richtung, Kompetenzen, Strategien, also wie kann man solche Tools nutzen, um auch Wissenslücken sinnvoll zu füllen. Das ist so das eine. Und was da auch bei den Lehrpersonen hervorkam, ist, sie machen wirklich klar die Unterscheidung zwischen Online-Wörterbüchern und den Übersetzungstools. Und weil sie auch eben die Befürchtung haben, diese Gegenüberstellung von Eigenleistung und Bequemlichkeit oder diese Befürchtung, dass die Lernenden dann nichts mehr machen und Lehrpersonen wollen den Schülerinnen und Schülern etwas beibringen, also das ist auch wichtig. Und mit Wörterbüchern wird eben mehr Eigenleistung assoziiert. Da muss man was eintippen, da muss man was lesen, verschiedene Einträge, eine geeignete Übersetzung auswählen und die dann noch in einen eigenen Text integrieren. Und da passiert viel mehr. Und auch aus lernpsychologischer Sicht macht es Sinn, denke ich, eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Da ist auch die Chance größer, dass man sich etwas merken kann. Also eben, ich denke, es geht um Kompetenzen, Ziele, aber auch verschiedene Zielgruppen, die man berücksichtigen kann. Und da gibt es vereinzelte Studien, die sagen, dass gerade gehemmte oder ängstliche Schülerinnen und Schüler von solchen Tools profitieren können. Gerade wenn sie sich zum Beispiel für eine mündliche Präsentation vorbereiten, hilft das ihnen, Sicherheit aufzubauen, dass sie sich dann vielleicht auch mehr äußern und so die Sprache besser aufbauen können. Oder wenn wir auch jetzt an die Jugendlichen denken, die zu uns gekommen sind aus der Ukraine, die jetzt erst beginnen, die Schulsprache zu lernen und da noch einen langen Weg vor sich haben, da kann man sich auch denken, dass da vorübergehend so eine Entlastung entstehen kann, wenn die im Regelunterricht einen Google Translate oder einen DeepL zum Beispiel verwenden könnten, so als Übergang. Also so dieses Scaffolding, denke ich, dass man die Tools als Scaffold benutzt, dass man vorübergehend einsetzt und dann idealerweise reduziert oder mal ganz wegfallen lässt, weil das Ziel schon eigentlich ein autonomer Sprachgebrauch sein sollte. Und da kann man sich auch wieder fragen, wann lohnt sich ein autonomer Sprachgebrauch? Ich denke, wenn man sich entschieden hat, vielleicht in einem neuen Land eine Existenz aufzubauen, dann hat man ein großes Interesse daran, ziemlich schnell autonom kommunizieren zu können. Wenn man vielleicht in der Arbeitswelt Kundenkontakte hat per Mail, dann kann man vielleicht sagen, okay, hier ist ein assistierter Sprachgebrauch mit einem Tool durchaus legitim, wenn man ein paar Mails schreibt. So. Also ich glaube wirklich, man muss wirklich verschiedene Aspekte da berücksichtigen.
Und in l'une des deux contributions récentes, à toi et Raphaël Berthelet, vous évoquez comme possibilité d'intégration didactique des traducteurs l'idée de faire des faiblesses des traducteurs mm-hmm. en matériel pédagogique. Mais comment préparer les enseignantes à ce type de défi?
C'est un défi. Ja, das war auch etwas, was wir bei den Übungen eingebaut haben. Also wo man so Unterschiede sehr gut merkt, ist bei Redewendungen zum Beispiel. Und da hatten wir so eine Übung, eine gute Art herauszufinden, ob jetzt eine Redewendung korrekt übersetzt wird oder nicht, ist ja, wenn man sie dann wieder zurück übersetzt in die Ausgangssprache. Und da hatten wir so eine Übung, die wir gemacht haben, und das war sehr spielerisch und ist sehr gut angekommen bei den Studierenden, weil wir damit allen Sprachen, die eigentlich in den Klassen vorhanden waren, arbeiten konnten, auch mit den Herkunftssprachen, und da sehr viele Diskussionen in Gang gekommen sind, weil man einfach zum Teil hatte man sehr absurde Übersetzungen, wo man sofort sah, das kann nicht stimmen, oder? Also es war ziemlich offensichtlich, also man konnte das eigentlich eben auch auf einem Niveau B, konnte man gut mit solchen fehlerhaften Übersetzungen arbeiten, und das ist dann auch so entstanden. Und ich denke eben, dass das ist auch das, was ich vielleicht vorhin schon ein bisschen angetönt habe, man braucht ein gewisses Sprachniveau, um mit solchen Outputs auch zurechtzukommen und die beurteilen zu können, ob die richtig sind. Und wenn du die Lehrpersonen ansprichst, ist, ich denke, der Aufbau von Sprachkompetenzen, das ist ja auch ein großes Thema in der Lehrerbildung. Und da wird sehr gute Arbeit geleistet und es wird von den Studierenden auch ziemlich viel verlangt. Also wenn ich da an meine Studentinnen und Studenten in Zürich denke, die auf ein Niveau C1 hinarbeiten, in Französisch und Englisch, also die sind sehr damit beschäftigt. Und ich denke, die sind jetzt auf der Primarstufe, die werden auch schon ziemlich gut gerüstet, denke ich, sprachlich. Okay.
Danke. Et peut-être toujours en restant dans cette grande question de, disons, traducteur comme ressource, je me demande, parce que normalement on parle de output, non? Voilà, aussi de faire de manière que les enseignants deviennent plus conscients de l'output pour aider à l'apprentissage. Mais si on parlait aussi de input, non, de réfléchir aussi, si je mets un input dans mon traducteur, cet input me donne ce type d'output. Je ne sais pas, je demande peut-être aussi à Samuel, non, si tu vois comme des synergies entre, qui peuvent se créer entre le monde de la didactique et celui du développement de...
Ich kann das versuchen. Also ich mit den Synergien, vielleicht würde ich mich gerne auch noch zur Frage äußern, auch wegen den Ressourcen, weil natürlich habe ich da mehr den Außenblick, und da möchte ich mich auch entschuldigen in dem Fall, ihr kennt euch da besser aus, was Forschung anbelangt. Ich denke nur, für mich ist die Frage zum Teil auch ein bisschen komisch, und das stützt, was du vorher auch gesagt hast, sich irgendwie daran, dass das einfach auch letztlich da ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, als ich in der Grundschule war, als die Computer, die iMacs langsam ins Klassenzimmer kamen. Da gab es zum Teil sehr ähnliche Diskussionen, auch wenn das technologisch etwas völlig anderes ist. Wenn professionelle Übersetzende vor 5, 6 Jahren noch das Kreuz gemacht haben vor diesen Technologien, habe ich mich gefragt, ja, jetzt fragt ihr euch quasi, wo soll man maschinelle Übersetzung einsetzen, bei welchen Textsorten, von wegen Inputs auch, oder wo passt das? Und dann, aber ein Translation Memory braucht ihr bei jedem Text, wo ihr übersetzt, das ist normal. Vor 10 Jahren hat es eine riesengroße Resistenz gegeben. Und von daher, also ich will das nicht ver- oder auch beurteilen. Ich finde es einfach irgendwie spannend zu sehen, wie sich das auch wandelt. Und ich glaube deshalb, was ich jetzt da gehört habe, finde ich, würde ich sehr weit unterstützen. Ich glaube, es ist da, maschinelle Übersetzung und KI jetzt noch viel breiter, große Sprachmodelle sind Teil des Internets. Und das ist jetzt halt einfach mal so. Muss man jetzt irgendwie den Weg finden, das richtig dann einzusetzen. Etwas würde ich vielleicht gerne noch anfügen, weil ich vorher gehört habe, auch so, ja eben, wie macht man das jetzt? Da habe ich sicher nicht die beste Antwort an diesem Tisch. Ich diskutiere gern mit und ich finde, ich habe vorher gehört, es fehlt auch an didaktischen Szenarien, oder? Also jetzt irgendwie, wie bettet man das ein, was macht man damit? Ich würde dann halt schon auch sagen, es fehlt vielleicht ein Stück weit auch an Grundlagenwissen, wo man eben dann vielleicht auch früher anfangen sollte, oder? Weil bei Hardware ist immer so klar, ein Computer hat dann mal eine Tastatur und entweder kann ich halt Tastatur schreiben oder nicht. Wenn es dann Richtung Software geht, KI, kommt zum Beispiel oft sehr berechtigt auch der Sicherheitsaspekt dann ins Spiel. Das ist ja auch gefährlich und so, dann je nachdem muss man aufpassen mit vertraulichen Daten. Aber gleichzeitig stelle ich in solchen Diskussionen oft fest, dass so wie Datenübertragung so ganz High-Level überhaupt funktioniert, wenn ich etwas im Internet mache. Und was dann wann vielleicht in Ordnung ist, was nicht. Ich habe da HTTPS gelesen, da hat so ein Schlüsselsymbol bei meiner Internetverbindung. Ja, ist das jetzt sicher? Ja, nein, das ist verschlüsselt übertragen. Aber nachher muss ein maschinelles Übersetzungssystem muss die Texte natürlich anschauen können, um was zu übersetzen. Ich finde einfach, dort müsste man es vielleicht auch sogar noch ein bisschen breiter denken, als einfach jetzt nur Übersetzungstools oder KI-Tools, sondern einfach irgendwie so ein bisschen die Grundlagen von Informationstechnologie irgendwo auch mit einbeziehen in diese Dinge. Was ich völlig verstehe, was sehr schwierig ist, weil die ganzen Stundenpläne überladen werden und natürlich jeder das sagt von seinem Fach, von ihrem Fach. Da freue ich mich schon auf die kontroversen Diskussionen dann im Anschluss. Aber
ich glaube, so kontrovers ist es gar nicht.
Also, okay.
Eigentlich sind diese Kompetenzen schon auf der Primarstufe, hat man ja ein Gefäß dafür, das aufzubauen. Ja, vielleicht ist es einfach noch eine Frage, wie.
Ja.
Eben wieder Medienkompetenz. Ich glaube, das ist auch, was du angesprochen hast, das ist auch Teil des Lehrplans und zwar schon von Anfang an.
Ja.
Idealerweise.
Also. Genau. Ja. Und ja, fair. Ja. Und fairerweise mit den Leuten, wo ich dann mehr zu tun habe in der Erwachsenenbildung, die waren noch nicht durch diesen Lehrplan durch und das braucht jetzt natürlich eine gewisse Zeit. Sicher. Ja.
Alors, on continue avec la troisième grande question. Vous avez mentionné plusieurs fois qu'il y a potentiellement des synergies entre l'intelligence artificielle et puis de l'autre côté des dictionnaires en ligne ou en papier. Mais est-ce qu'on a encore besoin des dictionnaires en papier? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis, Romina? Par rapport à cette question.
Alors, je ne pense pas avoir la réponse à ça, mais, mais je pense que par rapport à tous ces outils comme ça, ce n'est pas l'outil en soi qui détermine sa valeur. Comme ça, c'est vraiment l'usage qu'on va faire en classe ou en dehors de la classe aussi. Donc, c'est vraiment comment on va l'utiliser, comment on va l'intégrer dans un contexte scolaire selon des objectifs définis. Que ça permette de déterminer sa valeur aussi, sa valeur pédagogique. Avant, on disait si ces outils sont automatiquement des ressources didactiques. Mais je pense qu'automatiquement, elles ne peuvent pas l'être. Il n'y a pas intrinsèquement une valeur didactique. Donc, c'est vraiment la manière de les utiliser et d'apprendre à les utiliser aussi qui va déterminer ces différentes valeurs et ces différentes synergies aussi. Parce que, comme Samuel disait, et Sarah aussi, je pense, c'est deux types d'outils très différents, les traducteurs automatiques et puis les dictionnaires en ligne ou les dictionnaires à papier. Donc, les élèves doivent être conscients aussi de cette grande différence que les traducteurs automatiques se basent sur des algorithmes. Donc, c'est une association statistique qui se fait à la base. Il n'y a rien de grammaire là-derrière. Alors que les dictionnaires en ligne se basent sur des règles de grammaire, de syntaxe bien précises. Donc lorsque l'élève va prendre tel ou tel autre outil, il doit être conscient des risques derrière les résultats qu'il va recevoir, des outputs qu'il va lire et utiliser. Je pense que là, c'est vraiment le travail de l'élève d'apprendre aux élèves ses potentiels risques et aussi à en faire bon usage, donc être conscient des dérives aussi, et développer surtout cet esprit critique pour pouvoir évaluer, entre guillemets, les outputs, les résultats, les traductions qu'on va recevoir, et évaluer l'exactitude peut-être de ces traductions, mais aussi la pertinence par rapport à un certain contexte.
Isabelle, vu que tu as déjà fait de la recherche, enfin, à peu près de cette comparaison, est-ce qu'il y a des compétences que les apprenantes n'arrivent pas à acquérir avec l'intelligence artificielle, avec souvent des outils?
Wenn ich das wüsste.
Ouais.
Also, was ich vielleicht jetzt noch zu einem dritten Teil unseres Projekts sagen kann, wir haben diesen Unterschied zwischen digitalen und Papierwörterbüchern da noch einmal aufgegriffen. Wir hatten große Mühe, noch Papierwörterbücher ausfindig zu machen, die wir benutzen konnten, was schon etwas sagt. Aber warum haben wir diese Frage aufgegriffen, ist, weil die Papierwörterbücher schon noch Teil sind von zum Beispiel Matura-Prüfungen. Bei den schriftlichen Arbeiten dürfen die Lernenden Papierwörterbücher benutzen, aber nicht die Online-Version. Und das ist eigentlich für die Lehrpersonen wiederum ein ziemliches Dilemma, weil die sagen, das hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Und wie soll ich jetzt meine Klasse auf so eine Prüfung vorbereiten? Oder was eigentlich an der Realität vorbeigeht und wo man vielleicht auch die Prüfungsformate mal anpassen müsste. Und wir haben uns dann gefragt, ja, vielleicht hat es noch einen Mehrwert. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn man in einem Buch sucht und also wirklich sich noch einmal vertieft damit auseinandersetzen muss, wo ist das Wort, wo steht es, was steht da drumherum, dass viel auch die kognitive Aktivierung da stärker ist und dass die Auseinandersetzung mit dem Wort intensiver ist und dass man sich das vielleicht besser merken kann, als wenn man schnell was online eintippt und dann weitergeht. Das ist so die Überlegung, die dahinter steckt, also so Involvement, und Engagement, Auseinandersetzung mit den Inhalten. Wir sind noch dran, also ich halte alle dann gerne auf dem Laufenden, was da herauskommt, ob wir auch Unterschiede sehen, ob man vielleicht wirklich sagen kann, nein, solche Papierbücher, die haben wirklich keinen Nutzen, oder vielleicht stellt sich tatsächlich heraus, dass sich da noch irgendwie etwas verbirgt dahinter, noch ein Potenzial.
Darf ich da einen Einbau noch machen? Ich bin zurzeit im Seminar von Raphael Bertele und wir untersuchen ChatGPT, also Wortschatzerwerb. Und wir untersuchen Participants, die mit ChatGPT arbeiten und andere, die mit Quizlet arbeiten, untersuchen dann, inwiefern die Teilnehmenden Wortschatz besser erwerben können. Und es zeigt sich, dass wohl, du hast sie bereits erwähnt, dieses Involvement, also die Charge kognitiv scheint überladen zu sein bei ChatGPT, und scheinbar erwerben die Lernenden mit Quizlet besser Wörter, das ist jetzt rein hypothetisch, Herr Bertra, Sie korrigieren mich. Also könnt ihr das vielleicht kommentieren? Also das ist jetzt mal eine reine oder so ein grobes Resultat.
Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also ab wann ist der Umgang mit einem Tool überfordernd, weil man sich es nicht so gewöhnt ist, weil man eine größere Ablenkung damit hat, man so beschäftigt ist, damit was einzutippen und vielleicht das zu lesen, auszuwerten, weiterzuklicken, dass das wirklich dann das Lernen eher hindert, als es förderlich ist. Da gilt es wirklich so, das richtige Maß zu finden. Und das hat eben auch wieder nicht mit dem Tool an sich zu tun, sondern wie viel Umgang man sich damit auch gewöhnt ist, also wie sehr man darauf trainiert ist, das zu benutzen. Genau.
Ich komme wieder zurück auf die Frage. Sarah, quelle synergie vois-tu entre l'intelligence artificielle et puis les dictionnaires en ligne ou en papier?
Alors, il y a une chose qui est aussi importante, il me semble, c'est de se rendre compte que quand on fait la dichotomie dictionnaire en ligne et dictionnaire papier, en fait, on parle des fois des mêmes dictionnaires, avec juste un format qui est différent. Ou alors, on parle de dictionnaires qui sont faits, effectivement, par l'intelligence artificielle, comme par exemple le dictionnaire qui est dans DeepL ou le dictionnaire qui est dans Lingui. Hein, dans certaines langues, on a un dictionnaire qui apparaît en haut. En fait, on ne sait pas comment ils sont faits, ces dictionnaires. On suppose qu'ils sont faits par l'intelligence artificielle. Et c'est sûr que le type d'information qu'on va avoir dans ce dictionnaire-là et dans un dictionnaire qui est fait par un lexicographe va pas être le même. C'est comme Romina disait, il y a voilà, un qui est fait vraiment en termes de statistiques, de terme qui va être le plus souvent utilisé pour traduire tel et tel terme, alors que le lexicographe fait un autre travail, hein, et regarde la langue de façon différente. Et ça, je pense que c'est deux choses qui sont très importantes à mentionner aux étudiants qui doivent, aux utilisatrices et utilisateurs qui doivent utiliser ces outils. Et je pense que tous les deux, en fait, ont leur place. Parce que parfois, on a besoin de regarder très rapidement. Et dans ce cas-là, juste avoir une ou deux idées, surtout quand on sait plus ou moins ce qu'on cherche, ça peut suffire. Quand on a besoin d'avoir plus d'informations, genre dans quel contexte il faut l'utiliser, souvent dans les dictionnaires qui sont faits par des lexicographes, on a des exemples. Alors vous me direz, dans Lingui aussi, on n'a qu'à aller regarder les exemples en dessous. Mais on sait que des fois, il y a des erreurs un peu dans ces exemples-là. Alors que normalement, dans le dictionnaire avec les exemples qui sont faits par les lexicographes, il n'y a pas de faute possible, en fait. Ça a été lu et relu et relu. Donc je pense qu'il faut vraiment faire cette différence-là. Et puis peut-être aussi, il y a encore d'autres types de dictionnaires, hein, qui sont des dictionnaires collaboratifs, comme par exemple Léo, qui sont très bien. Mais il faut aussi savoir... J'enseignais à Zurich il y a quelques années, j'enseignais un cours d'écriture en français. Et quand je ne comprenais pas un mot que mes étudiants avaient utilisé en français, j'allais voir dans Léo. Je faisais la traduction inverse et j'arrivais toujours à voir qu'ils avaient pris le premier, qui était systématiquement par ordre alphabétique. Donc ils n'allaient pas regarder, ils prenaient le premier qui arrivait, hop, ça n'avait rien à voir, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais bon, comme je savais qu'ils utilisaient ça, j'arrivais à retourner en arrière. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut expliquer aux étudiants. Oui, ben, Léo, c'est cool, mais il ne faut pas prendre le premier. il faut regarder un petit peu, ou il faut peut-être regarder ailleurs, ou peut-être utiliser plusieurs outils en même temps. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, je pense que les synergies sont possibles, mais c'est une ressource qu'on rajoute et qui ne va pas forcément prendre la place. Les lexicographes ne vont pas non plus être mis au chômage, comme les profs de langue et les traducteurs.
Samuel, du hast geschmunzelt und stark genickt während der Aussage von Sarah. Möchtest du dich noch äußern zu den Typen von Wörterbüchern? Ich glaube, das hat diesen Bereich betroffen.
Ja, gern, ja. Ich musste vor allem festnicken, weil es sehr unterschiedliche Arten gibt, meines Erachtens auch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wahnsinnig viel künstliche Intelligenz in der Erstellung von diesen Wörternbüchern ist, die DeepL und so zum Beispiel verwendet. Das könnte man länger diskutieren. Es sind sicher nicht die gleichen. Ich glaube persönlich trotzdem, dass die Grenzen stärker verschmelzen werden letztlich oder so. Ich finde ehrlich gesagt auch diese Tools, wie heute da Wörterbücher, wie gut die auch immer sind, man könnte ja auch ein sehr gutes Wörterbuch einbinden in DeepL, und ehrlich gesagt, oder man könnte die Suchfunktion, statt dass es jemand eintippt, dann klickt man auf ein Wort und dann kommt halt von einem guten Wörterbuch, kommen dann die Einträge. Das hat ehrlich gesagt nicht viel mit KI zu tun, meines Erachtens. Das hat damit zu tun, dass Leute, die solche Tools entwickeln, grundsätzlich mal an Business interessiert sind, ja, nicht an Lexikografie oder nicht unbedingt an Schulkontexten. Und das finde ich immer auch so ein bisschen schade. Es wird dann oft gesagt, ja, maschinelle Übersetzung kann das ja eigentlich gar nicht. Aber eigentlich ist gar nicht die KI dahinter, sondern das User Interface, und dort könnte man Dinge einfach auch viel besser verknüpfen, weil ich glaube, ehrlich, da wäre viel mehr wert, als wenn man sich dann versucht, ich will das gar nicht in Abrede stellen, es mag sein, dass es einen gewissen Mehrwert hat, auch durch ein Buch zu blättern zum Beispiel. Ich würde aber andererseits dann auch sagen, es ist zum Teil auch genau umgekehrt. Es gibt Synonymwörterbücher, oder? Und wenn ich jetzt in einer maschinellen Übersetzung, in einem Zieltext auf ein Wort klicke und dann sehe ich Wortalternativen im Kontext, die da reinpassen, das funktioniert natürlich extrem gut. Und da bin ich jetzt nicht so sicher, ob man mit einem traditionellen Synonymwörterbuch dann irgendwie schneller wäre oder und da was Besseres hätte. Und das finde ich, ich finde es mega, mega spannend, und ich glaube, da müsste man auch die Perspektive mehr reinbringen, vielleicht aus der Didaktik, aus anderen Kontexten, damit sich diese Tools auch so verändern, wie sie eben eigentlich sein könnten. Ich glaube, da könnte man extrem viel noch machen.
Mais alors, en revenant sur les traducteurs automatiques, on laisse à côté les autres, les dictionnaires en ligne, en papier. Mais est-ce que ces traducteurs automatiques auront-ils la capacité de changer la manière dont on fait la didactique à tous les niveaux?
Ja, ich denke, wir beobachten es gerade, dass da wirklich Veränderungen stattfinden, die den Fremdsprachenunterricht auch langfristig beeinflussen werden. Wenn wir uns die Ziele jetzt anschauen, die wir aktuell verfolgen, auch im Einklang mit dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, da ist ja die Handlungsorientierung, die stark priorisiert wird. Also eigentlich, dass ich mich mit Sprache, dass ich mit Sprache kommunizieren kann und dass ich mit alltäglichen Situationen irgendwie zurechtkomme. Und da muss man schon sagen, wenn wir jetzt den Mehrwert der digitalen Übersetzungstools anschauen, was die da bringen können, da helfen die schon, dass man eigentlich solche Ziele erreichen kann, ohne dass man selbst die Sprache auf einem hohen Niveau beherrscht. Oder das muss man fairerweise sagen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Rezeption anschaut, dass einen Text verstehen können, dann hilft sicher so ein Tool dabei. Auch zum Beispiel ein Ziel aus dem Lehrplan, einen einfachen Text verfassen zu können zu einem bekannten Thema, dann kann ich das problemlos mit DeepL machen und ich kann so kommunizieren und ich kann so mich mit der Sprache eigentlich durchschlagen. Und vielleicht muss man sich überlegen, ob man nicht vielleicht andere Bereiche dann priorisieren kann, wenn ich an die mündliche Kommunikation denke. Also diese Rezeption ist ja dann immer ein bisschen verzögert, und das auch die schriftliche Produktion, da ist es immer ein bisschen verzögert und da klappt das, aber sobald man direkt mit jemandem zu tun hat, da ist das ja eher störend, wenn man dann diese Verzögerung hat von zuerst etwas nachschlagen müssen oder zuerst etwas übersetzen müssen. Und das mindert dann auch die Qualität eigentlich der Interaktion. Also dass man sich vielleicht eher auf solche Bereiche konzentrieren würde, die einen direkten Gebrauch der Sprache wirklich in der Interaktion brauchen.
Und aus deiner Erfahrung, Isabel, denkst du, die Lehrpersonen fühlen sich unterstützt von diesem Bildungsstandard oder haben sie wie den Eindruck, dass sich die Situation in der Didaktik schnell verändert und dass diese Bildungsstandards es nicht schaffen?
Ja, es ist vielleicht, ich glaube, es kommt auch auf die Stufen drauf an. Also was ich vorhin schon angetönt habe, diese Verunsicherung, was wirklich das didaktische Werkzeug betrifft, also zu wissen, wie kann man kluge Übungsformate oder kluge Aktivitäten kreieren, das ist sicher etwas, was da ist. Ich habe auch den Eindruck, dass da, es gibt noch nicht so viel, aber es wird an verschiedenen PHs wird jetzt dazu gearbeitet und es kommen Sachen. Ich glaube, das muss sich einfach entwickeln. Ein anderer Teil, den wir vielleicht noch ein bisschen weniger jetzt besprochen haben, ist schon die ganze Plagiatsdiskussion, die vielleicht dann auf der tertiären Stufe wieder auch etwas präsenter ist. Das, denke ich, ist dann noch einmal ganz ein anderes Thema. Also dann geht es auch wieder darum, wie gestaltet man Fremdsprachenunterricht und was tut man quasi outsourcen, was kann jemand in der Freizeit vielleicht für Texte liefern, die er dann mitbringt und welche Möglichkeiten gibt es da eben für Plagiate oder nicht. Wenn ich jetzt meine Studierenden, nämlich bereite Lehrpersonen für die Primarstufe vor, da ist das weniger so ein Thema und ich merke, da ist man auch ziemlich entspannt im Umgang damit, dass man wirklich die, wir haben ja so mit Mini-Diktionären gearbeitet, dass man die auch ersetzt und die Kinder dann an den Computer lässt und mal mit DeepL etwas nachschlagen lässt. Und das ist da irgendwie nicht so eine große Sache. Ja, also es kommt wirklich, glaube ich, wieder sehr auf die Zielgruppe auch drauf an.
Und wie sieht es aus bei der Uni auch?
Je pense que c'est Pasquale. Ouais, c'est très similaire. On avait posé la question de savoir justement qu'est-ce que ça allait changer. Et ce que les personnes ont répondu, c'était effectivement qu'on allait plus aller vers des compétences actives en classe. Beaucoup de personnes ont dit qu'on allait aller plutôt vers de l'oral, ce qui, je pense, est un peu problématique parce qu'à mon avis, Samuel pourra peut-être confirmer, mais le voice-to-voice translation arrive très bientôt. Donc, se dire qu'on fait plus d'écrit, enfin, on se concentre plus sur l'écrit parce que ça s'est fait, c'est pas une bonne solution. Mais effectivement, plutôt sur quelque chose d'actif et en utilisant vraiment ces outils comme des ressources, quoi. Donc, c'est ça qui va changer. Je pense que. Et ce qui va beaucoup changer, personnellement, je pense, c'est l'évaluation. Je sais plus s'il y a une question là-dessus à la fin, non ? Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va énormément changer parce que effectivement, l'évaluation telle qu'on la faisait avant, en tout cas, on faisait ça beaucoup à l'université. On demande aux étudiants d'écrire un texte dans la L2 et c'est ça qui fait l'évaluation. Eh ben, c'est plus trop possible. Ce qui est pas, alors, en tout cas, comme ça. Et ce que montre beaucoup de recherches, c'est que en fait, ce qu'il faut, c'est un shift entre vraiment l'évaluation uniquement de la compétence langagière, vers quelque chose qui est plus une évaluation de la compétence d'écriture et de prendre en charge dans l'évaluation en fait le processus d'écriture. Donc de demander aux étudiants d'avoir un regard métalinguistique sur ce qu'ils sont en train de faire quand ils écrivent, quand ils utilisent les différents outils. Certains chercheurs disent que c'est bien, par exemple, de leur demander d'utiliser une couleur différente pour ce qu'ils prennent du traducteur automatique, ce qu'ils prennent d'un dictionnaire, il y a des choses comme ça, et après d'ajouter justement une petite réflexion métalinguistique sur le processus d'écriture. Et ça, ça permet de continuer finalement de leur donner à faire ça à la maison, tout en étant sûr qu'ils vont effectivement apprendre quelque chose de leur utilisation des outils et pas juste utiliser tout facilement.
Also ich denke eben Fremdsprachkompetenz, das wird weiterhin eine sehr wichtige Kompetenz bleiben in unserer internationalisierten Gesellschaft, das ist klar. Ich frage mich auch, ob man vielleicht mehr auch zu einer Spezialisierung noch gelangen wird. Also man wird sicher weiterhin Grundkompetenzen benötigen. Dann gilt auch zu schauen, was sind diese Grundkompetenzen und gibt es vielleicht dann darüber hinaus so wie eine Spezialisierung von Leuten, die sich wirklich noch intensiver dann mit Sprachen auseinandersetzen möchten, weil das dann vielleicht auch die Leute sind, die die Tools programmieren schlussendlich und sich dann mit den Tools auch besser auskennen, da diese Verbindung oder mit der Informatik und mit den Sprachkompetenzen. Ich weiß nicht. Dass das vielleicht ein mögliches Szenario ist.
Es wäre sicher besser, weil ich glaube, Leute, die heute diese Tools entwickeln, denen fehlt genau oft dieser Hintergrund irgendwo auch. Und das habe ich vorher gesagt. Deshalb sind sie ja zum Teil so weit weg an den Anwendungen, eben außerhalb vielleicht von in Microsoft Word was integrieren und so weiter. Das mag schon sein. Ich finde aber schon, ich weiß jetzt nicht, du hast das vorher so sehr selbstverständlich gesagt, Fremdsprachenerwerb ist natürlich wichtig und das wird so bleiben in dieser Gesellschaft. Ich persönlich würde das schon auch Stand heute so unterschreiben. Ich bin auch nicht so der Fan von diesen apokalyptischen Voraussagen. Die haben etwas gemeinsam, die sind meistens einfach falsch, wenn man mit KI über die Zukunft was sagen will. Und ich glaube halt trotzdem, so dieses Szenario, wo Fremdsprachen lernen irgendwo zum Hobby wird. Man kann ein bisschen übertreiben, so wie halt irgendwie Kalligrafie, also wunderschön schreiben ist, kann man zwar auch noch seine Zeit damit verbringen, muss man aber nicht unbedingt. Also ich finde, man darf das zumindest, wenn man darüber spricht, irgendwie nicht so ganz weit wegstellen, weil du hast es vorher gesagt, oder so Voice Translators, Glasses, wo Dinge integriert sind. Das tönt jetzt alles sehr weit weg, ist es aber nicht unbedingt. Das scheitert dann oft an der Wirtschaftlichkeit, nicht weil es irgendwie technologisch nicht machbar wäre oder an Datenschutzdingen und so weiter. Und es kann halt schon sein, dass es dann plötzlich auch irgendwie sehr schnell geht, oder? Weil das hat man jetzt schon lange gehört und typischerweise werden solche Veränderungen dann kurzfristig immer völlig überschätzt. So kann man sagen, ja, das haben sie vor 10 Jahren schon gesagt, oder dass die Technologie dann so gut wird und das so stark verändert. Aber in 50 Jahren macht es dann eben vielleicht trotzdem. Also ich
bin mit dir da voll einverstanden. Interessant wäre dann auch, also es ist die Kalligrafie als Beispiel, finde ich ein spannendes Beispiel dafür. Was ich mich dann auch frage, ist, inwieweit eben Sprache ist ja weit mehr als eben nur geschriebene Wörter oder gesprochene Wörter, die ganze Identität, die damit verbunden ist, das ganze Kulturelle, was nicht primär eben sprachlich ist. Wie fest das dann auch noch ins Spiel gebracht wird und genau. Also.
Wenn ich vielleicht noch ganz kurz was sagen dazu darf, das glaube ich auch. Die Frage ist halt auch, wie Technologie vielleicht dort dann mit mehr Kontext beachten und so auch noch viel besser, weil das wird sie, da bin ich überzeugt. Ich meine, Google Translate 2007 war, also Redewendungen furchtbar, heute ist es einfach schlecht. Ich glaube, morgen wird das passabel sein. Und Redewendungen ist nicht kulturelle Nuancen und so, das ist mir klar. Aber es könnte ja schon sein, wenn Technologie dort mehr Transfer macht, dass auch irgendwie halt man vielleicht in einer Sprache einfach auch sehr gut sein muss und dann weniger in anderen. Ich weiß es wirklich nicht, oder? Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, zumindest auch.
Romina. Juste encore une curiosité, quand est-ce qu'ils seront mentionnés les traducteurs automatiques dans les plans d'études?
C'est une bonne question, effectivement. Je ne sais pas, mais peut-être tout bientôt. Mais je pense que ces traducteurs automatiques, il ne faut pas juste les interdire, ça ne résout rien. Je pense que ça donne vraiment l'opportunité de... Tout d'abord, de travailler de manière différente en classe, justement pour donner plus de place aussi à l'usage de la langue et pas à la simple traduction mot par mot. Et ça donne aussi l'opportunité de thématiser tous les enjeux de ces différents traducteurs automatiques et donc d'intégrer peut-être un côté d'éducation au numérique dans ces disciplines de langue étrangère aussi. Donc on revient vraiment à cette éducation au numérique, par le numérique également. Oui, mais effectivement, la question de citer ces machines, on peut dire, c'est une grande question. Il faut... ouais. Je n'ai pas la réponse.
Super. Alors, on met
Encore un focus comme ça. La prochaine fois que tu viendras, tu nous diras qui sont là, quelque part dans le plan d'études. Alors, on stresse tout ça en impliquant un peu le public aussi dans cette question. Je pense que tout le public se sent un peu touché par cette thématique. Donc, n'hésitez pas à poser nous des questions.
Oui, j'aurais une question. J'ai l'impression qu'en entendant la discussion, quand on parle d'intelligence artificielle et de l'enseignement, on a presque tendance à dire, bon, ben, l'enseignement va occuper les terrains où l'intelligence artificielle n'arrive pas. Alors on le sent, par exemple, même dans des exercices où on dit, on va essayer de voir les limites de l'intelligence artificielle. J'entends ces limites, elles vont diminuer progressivement. Moi, la question, c'est plutôt de se dire, mais... Comme beaucoup l'ont dit, l'intelligence artificielle, elle est là. Les élèves l'utilisent, vont l'utiliser. Donc, réfléchissons peut-être par rapport à l'enseignement plutôt aux situations de communication qu'on vise au travers de l'enseignement. Et comment est-ce que ces situations de communication, on peut les atteindre en intégrant tous les outils possibles et imaginables. Par exemple, je trouve assez étonnant de se dire... Alors, je caricature un peu, mais puisque l'intelligence artificielle existe, eh ben, on va laisser tomber l'écrit, on va se concentrer surtout sur l'oral. Pour moi, ce n'est pas possible. Il faut se dire, ben, il y a de l'écrit et de l'oral. Simplement, l'oral, dorénavant, c'est avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait ?
Also ich denke, das haben wir auch versucht aufzuzeigen, dass es ja nicht ein Schwarz-Weiß-Bild und Sprachkompetenz oder der Aufbau davon, das hängt ja zusammen. Also wenn ich nichts lesen kann, wenn ich keine Grapheme Phonem Vorstellung habe, dann kann ich auch nicht sprechen. Also es hängt ja alles zusammen. Ich glaube, es geht dann wirklich auch darum, festzustellen, was kann man priorisieren, eben genau mit dem Ziel der Kommunikation, was macht Sinn zu priorisieren und wo kann man vielleicht auch gewisse Bereiche entlasten, ja, und dafür andere stärken. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung, dass wir diese Synthese, du hast vorhin Synthese auch angesprochen, dass wir das Gleichgewicht auch finden. Und ich denke, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, da gibt es nicht einfach jetzt gerade so ganz einfache Antworten. Es ist aber auch das Spannende daran. Und Unterricht ist ja etwas, was sich auch immer entwickelt mit den Menschen schlussendlich. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer bewusst sein. Eigentlich möchten wir diese Tools nutzen, damit sie den Menschen dienen. Und mit den aktuellen Diskussionen, ich weiß nicht, wo das hingeht. Manchmal habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, ja, wo wird das hingehen? Also wann wird das den Menschen auch ein bisschen entgleiten? Aber da kann ich nicht wirklich mich dazu äußern. Aber ja, ich finde es eine spannende Frage.
Merci. Bonsoir. J'aimerais juste revenir sur la question des synergies entre différents types d'outils. Donc moi, je m'intéresse particulièrement au secondaire 1. Je suis enseignant en secondaire 1 et puis je travaille aussi à l'HP de Saint-Gall et de Lucerne avec des futurs enseignants en secondaire 1. Et donc là, le défi particulier, je dirais, par rapport à par exemple des étudiants à l'université, d'une part, c'est que ben, leur niveau est nettement inférieur. Donc ils ont un niveau de base qui permet souvent pas vraiment de juger en fait de ce qui est proposé. Ça, c'est un défi. Puis après aussi, on n'est pas en fait face à une clientèle qui est majoritairement, oui, forcément. Passionné par l'apprentissage des langues. Donc, oui, parfois, donc, ça veut dire que les outils sont utilisés avec l'objectif d'accomplir la tâche, faire ce qui doit être fait, mais pas forcément avec l'idée d'apprendre. Et ce que j'observe, aussi en discussion avec les étudiants de l'HEP, donc, qui réfléchissent à comment travailler avec ces outils, c'est que... l'attitude envers des dictionnaires en ligne, comme par exemple Léo, est nettement plus détendue que par rapport à DeepL, parce qu'on a un peu l'impression que DeepL va permettre de contourner en fait, un certain effort cognitif qui serait nécessaire en fait, pour l'apprentissage. Et donc là, en fait, une solution qu'on voit souvent, c'est qu'ils se disent « Ok, donc dans une première étape, on permet l'utilisation de dictionnaires en ligne tels que Léo, par contre, DeepL seulement dans une deuxième ou prochaine étape où il s'agit de peut-être vérifier ou comparer son propre texte, Donc voilà, je trouvais c'est un aspect assez intéressant quand on réfléchit aux synergies possibles entre ces types d'outils. Donc à quel moment ou ouais, pour quelle fonction en fait on utilise ces deux outils. Et, je dirais que ça c'est une question qui est vraiment très présente, particulièrement pour ce public du secondaire.
Je dirais que on peut certainement aussi la poser pour tous les publics de débutants finalement, hein, quel que soit l'endroit où ils apprennent. Mais c'est une question très intéressante. Et ce dont on s'est rendu compte vraiment, c'est cette question que le fait que les utilisatrices et utilisateurs vraiment utilisent la traduction automatique, les traducteurs automatiques comme des dictionnaires. Hein, mettre qu'un mot. Ce qui est vraiment une aberration, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et je dirais, finalement, pourquoi avoir deux étapes ? Simplement, ce qu'il faut, c'est demander aux étudiants de faire un effort cognitif, d'écrire une phrase. S'ils cherchent un mot, ben, ils peuvent très bien écrire une phrase dans leur langue maternelle, ils sont tout à fait capables de faire ça. Et après, ils sont aussi capables, normalement, de reconnaître, finalement, le mot qui va les intéresser. Et peut-être que, du coup, ça leur demande quand même de faire un certain effort. Alors, j'ai jamais lu d'article sur ces questions-là, mais j'avais entendu parler d'une recherche-action qui avait été faite, je n'arrive plus à me rappeler maintenant dans quelle université, où justement ils avaient demandé à des étudiants de niveau A1 d'écrire un texte. Il y avait une partie des étudiants qui pouvaient utiliser DeepL, une autre partie des étudiants qui devaient se contenter des dictionnaires en ligne et des dictionnaires papier. Et puis, une semaine ou deux après, ils avaient fait un test de vocabulaire pour voir qui avait retenu le plus. Et totalement bizarrement, enfin, c'est vraiment très contre-intuitif, mais c'était les étudiants qui avaient utilisé DeepL qui avaient retenu le plus de vocabulaire. Donc, il faut vraiment maintenant avoir... C'est ce que vous êtes en train aussi de regarder, hein, mais ce genre d'études est extrêmement importante parce qu'elles vont vraiment nous permettre de savoir, en termes effectivement d'efforts cognitifs, qu'est-ce que ça demande de regarder dans DeepL. Ça dépend aussi comment on regarde dans DeepL et dans les traducteurs automatiques. Et je pense que voilà, d'autres recherches actions sont vraiment nécessaires et très importantes pour pouvoir répondre à ces questions-là.
Ja, und das Ziel bei solchen Aufgaben ist ja auch immer einerseits Wissenslücken aufzudecken und sich diesen Wissenslücken auch bewusst zu werden als Lernende und dann auch bewusst etwas damit zu machen. Ich glaube, das ist der Punkt, diese Bewusstmachung und dass man diese Tools dann auch wirklich so nützt, dass man explizit auch auf Wissenslücken aufmerksam wird und dann auch längerfristig versucht, diese zu füllen, oder? Und das ist das, was Sie auch ein bisschen angesprochen haben, dann mit dieser Verbindung zwischen DeepL und ein etwas vielleicht Größeres da reingeben oder nur mit dem Wörterbuch am Anfang. Das vielleicht noch so als kleine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast.
Oui, merci pour ces explications. Une question, est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser l'enseignement des langues étrangères et puis offrir des modules dans d'autres domaines? Je connais assez bien un département de gynécologie et d'obstétrique d'un grand hôpital universitaire de Suisse où on utilise tous les jours des programmes de traduction automatique. Et les personnes qui travaillent sont plurilingues, elles savent 3 ou 4 langues, dont l'anglais. Mais les femmes qui viennent accoucher parlent le dari, le tigrinya, le wolof. Et ce personnel est donc plurilingue, n'a pas du tout envie ni le temps d'apprendre d'autres langues. Et ce sont des situations qui ne sont absolument pas rares. Ça se passe tous les jours, plusieurs fois. Et là, on est entre la vie et la mort. En fait, il faut vraiment des programmes très efficaces. Quand les saignements ont commencé ou les femmes ont des douleurs, et beaucoup de femmes ne sont pas lettrées, donc il faudrait pouvoir avoir de l'oralité aussi. Donc, je pense que c'est un domaine, il faudrait des modules dans beaucoup de disciplines, en fait.
Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, gemeinsam mit Isabel in einem kürzlich erschienenen kleinen Papier zu diesem Thema, war eben genau, Also wir haben jetzt viel gehört über, und sehr viel Konsens habe ich jetzt hier gespürt, über wie sich die Didaktik verändern wird oder sollte und das Potenzial dieser Maschinen. Mich beschäftigt die Frage, inwiefern wir neu begründen müssen, wenn wir das überhaupt wollen, weshalb man denn überhaupt diese Sprachen in der obligatorischen Schule vermitteln will oder soll. Und das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt noch, weil, oder meine Überlegung war ganz einfach, ich habe einfach alle Lehrpläne genommen und geschaut, was wird da beschrieben, was sind die Ziele am Ende der obligatorischen Schule zum Beispiel und was können die Tools für uns machen, ohne dass wir lernen müssen. Und dann sieht man, dass das im Prinzip praktisch alles, außer natürlich das Metasprachliche, das geht natürlich nicht, das interessiert das Tool auch nicht. Aber also stellt sich ja die Frage, wieso, weil ja die Begründung für den Sprachunterricht ist in der dominanten didaktischen Ideologie, ist die Handlungsorientierung. Und das ist mein Punkt, oder? Wenn wir das anders begründen, dann kann man sehr gut argumentieren, weshalb es wichtig ist, Sprachen zu lernen. Aber wenn die Handlungsorientierung das oberste Ziel ist, dann sind wir jetzt schon da, dass wir in der Regel besser, korrekter, flüssiger handeln können mit den Tools, als wenn wir das den Primarschülern mühselig dieses Deutsch als Fremdsprache oder dieses Französisch als Fremdsprache beibringen. Seien wir ehrlich, das ist einfach so. Und also müssen wir uns nicht viel grundsätzlich auch überlegen, wieso überhaupt? Wozu ist das gut, was wir da machen im Sprachunterricht? Ich weiß nicht, habt ihr dazu Überlegungen? Ich formuliere das jetzt wirklich bewusst provokativ, weil ich gehe einfach davon aus, wir kennen diese Debatten um den Sinn oder Unsinn von sogenannten frühen Fremdsprachen. Wir haben es durchgemacht, mehrmals. Und es ist überhaupt keine Frage, dass es wieder kommen wird. Und diesmal aber eben mit dem Hintergrund dann auch der AI. Und deswegen meine Frage eben, also was sind eure Überlegungen zu diesem Problem?
Ja, du sagst es, also wir haben das zur Genüge durchdiskutiert mit diesem ganzen mehrsprachige Schweiz, Landessprache, Englisch. Das wird da wahrscheinlich wieder kommen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist das jetzt mein naives letztes Statement an diesem Abend, aber es geht ja schon darum, was ich auch vorhin schon gesagt habe, schlussendlich sind wir Menschen, die zusammen kommunizieren. Also es geht nicht nur über eine künstliche Intelligenz, die für uns irgendwie Sprache produziert, sondern wir haben einfach eine andere Verbindung. Und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Und da finde ich es nicht schlecht, wenn man einfach die Türen da auch öffnet und den Blick ein bisschen weitet dazu, dass halt eben, ja, in unserer Schweiz gibt es noch einen anderen Landesteil, wo sie anders sprechen und dass man da eben auch ganz schönen Austausch haben kann, zum Beispiel bei Klassenlagern, was ich alles schon erlebt habe. Und schlussendlich geht es ja um das, oder? Aber ja, genau. Vielleicht möchte da noch jemand anderes ein bisschen mehr ausführen dazu.
Je réfléchis, hein, désolée. Oui. Mais peut-être aussi, c'est comme je disais avant, là où c'est vraiment intéressant, c'est que les personnes qui ont... Parce qu'il y a des gens qui sont nuls en langue, vraiment. Et effectivement, qui doivent fonctionner dans des situations plurilingues. Et ces outils, pour ça, sont vraiment excellents. Enfin, comme les correcteurs d'orthographe pour les dyslexiques. Franchement, on est un peu, je pense, ici sur la même chose. Et je trouve que... Effectivement, si l'enseignement des langues est fait pour communiquer, c'est ce que tu disais, dans des situations plurilingues, on se trouve très régulièrement dans des situations plurilingues. Ces outils sont vraiment très utiles pour les personnes qui sont juste vraiment très mauvaises, quoi, en langue. Ça peut que les aider.
Ou qui n'ont pas le temps, comme Claudine vient de le temps, décrire,
comme
qui n'ont
disait,
pas
le temps,
c'est pas possible ouais. d'apprendre.
Et pour certaines langues, ouais. ça va être... Enfin, je faisais en plus cette comparaison avec le dictionnaire, mais pour certaines langues, qui sont vraiment des langues peu présentes, les dictionnaires n'existent pas. En fait, les traducteurs automatiques sont les dictionnaires. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire.
Provokationen sind immer gut. Ich möchte gerne etwas zu dieser Provokation sagen. Ich glaube nicht, dass wir durch die KI jetzt den Tod der Handlungsorientierung im Sprachenunterricht verkünden müssen. Aus meiner Sicht wäre das eine reduktionistische Sicht auf Handlungsorientierung. KI kann vielleicht den sprachlich funktionalen Aspekt von Handlungsorientierung übernehmen. Also einfache Aufforderungen äußern zum Beispiel oder sie verstehen. Aber zur Handlungsorientierung in verschiedenen theoretischen Konzepten gehört ja nicht die Idee, dass es soziale Akteure sind, die miteinander kommunizieren. Und soziale Akteure, dazu gehört mehr als nur Sprachfunktionen. Dazu gehören allgemeine Kompetenzen, es gehören Einstellungen, es gehören Konzepte wie Selbstwirksamkeit und all das würde dann quasi auch ersetzt werden müssen durch KI oder können. Und da bin ich mir einfach nicht ganz sicher. Und da fand ich es auch interessant vorher auf dem Podium, ich meine, einen kleinen Widerspruch gehört zu haben bei den kulturellen Implikationen der Übersetzungstools oder dessen, was sie leisten können. Isabel, wenn ich richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass die Kultur eigentlich mit Sprache, nun ja, nicht wahnsinnig viel zu tun hat.
Das habe ich natürlich nicht so gemeint.
Aber du kannst gleich, es ist gut, wenn du es anders siehst. Aber auf der anderen Seite haben wir gehört, dass vom KI-Experten, dass die Übersetzungstools gerade im kulturellen Bereich auch immer besser werden. Also da sehe ich noch eine kleine Differenz.
Also vielleicht eben nach hier, was ist Kultur? Was ich vielleicht da im Kopf hatte, ist, ich kann nach Rom gehen, ich kann mich dort mit der Kultur, mit der Geschichte auseinandersetzen und ich kann kein Wort Italienisch. Das habe ich eher so in diesem Sinn gemeint. Oder wenn ich dann mit meinem Reiseführer, vielleicht blättere ich noch drin oder vielleicht habe ich den auf meinem Handy, dann kann ich mich sehr gut mit einer Kultur auch auseinandersetzen, ohne dass ich der Sprache mächtig bin. So habe ich das eigentlich gemeint. Mach du nichts, dann bin ich froh, weil ich mich da offenbar nicht sehr klar ausgedrückt habe. Genau, ja.
Oui, alors, moi j'aimerais poser une question dans un peu un autre ordre d'idée. C'est un peu sur le côté affectif et émotionnel des langues. On sait que les langues, c'est pratiquement la branche qui est le plus vite détestée par la plupart des élèves, même plus vite que les mathématiques. Et est-ce que vous avez des évidences dans les recherches que vous lisez ou dans vos propres résultats que l'insertion justement ou le recours à ces outils, ça peut un peu alléger la haine des langues que les élèves développent très rapidement ?
Ce que j'ai pu lire, il y a plusieurs recherches qui ont montré que l'utilisation de la traduction automatique aide en tout cas pour les étudiants les utilisateurs qui ont peur de parler en fait, ou qui ont peur d'écrire. Donc ça leur donne une confiance qui leur permet souvent de faire le pas et de s'exprimer quand ils ont. Mais c'est vrai que j'ai pas de référence par rapport à la détestation de la langue. Mais en tout cas, ça peut donner une certaine confiance pour pouvoir s'exprimer. Il y a plusieurs recherches qui ont montré ça. Après, je ne sais pas, Isabelle, si toi, dans ton public, tu as peut-être plus de détestation. Nous, ils choisissent de faire les cours, donc c'est un peu différent. Drauf an,
ja. Aber ich habe jetzt auch daran gedacht, eben dieses Selbstbewusstsein, das man stärken kann, wenn man noch dieses Hilfsmittel dabei hat. Das denke ich schon. Ich habe dann eben auch ein Beispiel, das ich schon angetönt habe, im Regelunterricht. Also das ist eigentlich nicht die gleiche Situation oder wie der schulische Fremdsprachenunterricht, aber bei Kindern mit Migrationshintergrund kann das auch eine Hilfe sein, dass die weniger überfordert sind in den Regelstunden, wenn man sich so einem Tool behelfen kann, um vielleicht gewisse Texte mal zu übersetzen, weil die Lehrperson auch nicht ständig da sein kann und einen unterstützen kann und der Input, den man kriegt, vielleicht in ein paar Lektionen auch nicht genügt. Also da kann es schon auch, denke ich, eine Hilfe sein, aber das sind jetzt eher so anekdotische Sachen, die ich gehört habe, Studien dazu. Es gibt eben auch tatsächlich noch nicht sehr viele Studien dazu. Es ist nicht mehr ganz ein neues Phänomen, aber es ist eben auch noch nicht so alt, dass es schon sehr viele Studien zu diesem affektiven Bereich gibt. Aber es ist sicher ein vielversprechender Gedanke.
J'ai peut-être aussi une interrogation. C'est vrai qu'on parle de l'intelligence artificielle dans le domaine des langues, qui est certainement très, très puissante dans, disons, dans les langues qui sont puissantes, on va dire, dans les langues majoritaires. Ce qui pourrait être très intéressant, si c'était peut-être de mener des études contrastives avec des langues qui sont très peu saisies par l'intelligence artificielle, parce que je suis sûr qu'il y a de nombreuses langues au monde, vous ne trouverez pas jamais le même niveau de résultat que dans les langues majoritaires. Et est-ce que là, des études contrastives pourraient nous permettre de peut-être mieux appréhender ce que peuvent, respectivement, ce que ne peut pas l'intelligence artificielle, et où est-ce qu'il est bon de l'utiliser et de quelle manière?
Vielleicht, ja, dazu. Also es ist definitiv so, dass das für kleine Low-Resource-Languages, maschinelle Übersetzung zum Beispiel im Speziellen, sehr viel schlechter funktioniert, Stand heute. Was man aber gleichzeitig auch sagen muss, das ändert sich jetzt sehr stark. Ich habe es vorher erwähnt, wir haben zum Beispiel für das RTR haben wir ein erstes System gebaut, das ins Rätoromanische übersetzt und vom Rätoromanischen. Da gibt es sehr, sehr wenig Trainingsmaterial und ich spreche das selber nicht, aber die Leute brauchen das jetzt in der Redaktionsarbeit, oder? Erzielen Geschwindigkeitsgewinne damit. Da wird sicher auch was gehen. Ich persönlich glaube halt eben auch genau, dass sich diese Unterschiede, die heute noch groß sind, wenn man das kontrastiv untersuchen werde, die werden auch kleiner in der Zukunft. Und was ich dort vielleicht noch anfügen darf, gewisse, man könnte fast sagen Communities, die sind sehr interessiert, dass man das mit KI dort zum Beispiel anschaut, weil eben eine Sprache wie das Rätoromanische, wenn das digital gar nicht unterstützt wird, mit all dem Zeugs, das man im Internet ja so hat, dann vielleicht irgendwann auch eher verschwindet, oder? Wenn es auf jedem Smartphone keine Rechtschreibkorrektur, kein gar nichts, keine maschinelle Übersetzung, vielleicht noch viel wichtigere Dinge dann nicht gibt, ist die Sprache, also die Wahrscheinlichkeit vielleicht einfach größer, dass die Sprache irgendwann weg ist. Bin ich jetzt aber vielleicht auch ein bisschen abgedriftet von den Untersuchungen.
Dann schlage ich vor, vielen herzlichen Dank. Wenn keine Fragen, Kommentare mehr sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Mitdiskutieren, Mitdenken, für die anregende Diskussion, die jetzt gerne weitergehen kann. On a un petit apéro juste dans le foyer. Et puis, merci encore une fois. Et à bientôt, hein, ou plus tard en...
Ah oui, en octobre, ça sera. Oui, 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 octobre, oui. Vu que c'est la dernière fois, nous profitons encore pour vraiment remercier. Je remercie Raphaël pour la co-organisation et nous toutes et tous remercions l'Institut de plurilinguisme, l'HEP, Raphaël Marguet qui nous a soutenus pendant ces deux semestres avec son expertise. Et on remercie aussi les personnes qui nous préparent l'apéro, qui nous permettent de continuer à discuter. Et on remercie le CEDIL qui va publier nos podcasts et qui va continuer à publier les podcasts aussi l'année prochaine. Donc merci encore à tout le monde. Merci à nos invités qui nous ont permis de réfléchir et continuer à développer des questions pour la prochaine fois. Merci.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Die Table Ronde de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.